Er hat alles verloren, der Kriegsheimkehrer, von dem Arno Schmidt in seinem frühen Roman Brands Heide erzählt. Er trägt den Namen Schmidt und ist 1946 in ein Dorf in der Lüneburger Heide gekommen, nach Blakenhof. Dort versucht Schmidt, auch er Schriftsteller, sich irgendwie ein neues Leben aufzubauen. Jan-Philipp Remzma, seit Jahrzehnten ein begeisterter Arno-Schmidt-Leser, stellt uns diesen Roman und seinen Autor vor. Im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Willkommen, sagt Nils Beindker. Im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg, kurz TIM, ist derzeit eine Ausstellung über Arno Schmidt, einen der ganz großen, begeistert experimentell schreibenden Schriftsteller der Bundesrepublik, und seine Frau Alice zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel »Kleider, Geschichten« und widmet sich dem textilen Nachlass des Paares. Auf den ersten Blick ein vielleicht spezielles Thema, auf den zweiten ganz und gar nicht. Über 1000 Objekte sind erhalten, Kleider, Mäntel, Pullover, Hosen, Schuhe. Man kann nicht nur die Geschichte von Alice und Arno Schmidt entdecken, sondern auch ein Stück Modegeschichte der Bundesrepublik. Und dann wiederum ihre Spiegelung in den Romanen und Erzählungen von Arno Schmidt. Im Rahmen der Ausstellung war Jan-Philipp Remzma zu Gast in Augsburg und las vor ausverkauftem Haus aus Arno Schmidts Roman Brands Heide. Der Hamburger Literatur- und Sozialwissenschaftler hat so viel für die Auseinandersetzung mit dem Werk des Schriftstellers getan, unter anderem mit der Gründung der Arno-Schmidt-Stiftung. Beim Gespräch, das wir im TIM geführt haben, äußerte ich eingangs die Vermutung, ohne das Engagement von Jan-Philipp Remzma hätten wir Arno Schmidt heute vielleicht vergessen. Das wollte er vor seiner Lesung dann doch noch kurz klarstellen.
Bevor ich das sage, eine kleine Korrektur.
Jederzeit.
Schmidt wäre mitnichten vergessen, wenn es nicht mich gegeben hätte oder die Gründung der Stiftung, die den Nachlass verwaltet. Bedeutende Autoren werden nicht einfach vergessen. Und bedeutende Autoren können nicht durch die Initiative von ein, zwei Leuten dem Vergessen entrissen werden. Nein, nein. Also das kann nun wirklich nicht so stehen bleiben.
Was, das sei akzeptiert. Ich habe ja auch von einer Vermutung gesprochen.
Was ist, nun, die Standardfrage, was fasziniert jemanden an einem Autor? Die schönste Musiker-Anekdote, die es gibt, ist folgende. Igor Strawinsky wird gefragt, was fasziniert Sie so an Beethoven? Er besinnt sich einen Augenblick und sagt, diese vielen kleinen Noten, diese vielen tollen Sätze.
Eine wunderbare Antwort.
Den werde ich Ihnen ein paar vorlesen.
Genau. Aber der Text Brands Heide, warum Brands Heide?
Weil es nach meinen ganz persönlichen Vorlieben einer der schönsten von Schmidt ist. Brands Heide, der Roman der mittleren Jahre, Kaff auch Mare Crisium und der späte Roman Abend mit Goldrand. Das sind die drei, die ich am meisten liebe. Und deshalb aus diesem Roman.
Der Roman Brands Heide spielt 1946 und ist in drei Teile gegliedert. Sie lesen aus dem zweiten Teil, Lore oder das spielende Licht, überschrieben. Vielleicht noch ein kleiner Blick, ehe Sie lesen, auf das Geschehen zuvor. Der Schriftsteller Schmidt ist in Blakenhof angekommen, ein fiktives Dorf in der Lüneburger Heide. Er lebt dort in einem Loch. 2,50 m x 3 m, zuerst einmal voller Gerümpel. Seine Nachbarinnen sind Grete und Lore, zwei geflüchtete, vertriebene Frauen. In welcher Gesellschaft findet sich dieser Schmidt wieder?
Nun, diese beiden Frauen, die wie gesagt im angrenzenden, etwas größeren Zimmer sind, sind zuerst sehr spröde, wie das so ist, nicht? So zusammengewürfelte Leute. Nach einem katastrophalen Geschehen finden sich irgendwo zusammen und was sollen sie eigentlich miteinander anfangen? Erstmal gar nichts. Man hilft sich so ein bisschen. Und dann kommen sie einander näher. Es kommt ein Care-Paket an, was er bekommt. Und das, was da geschickt wird, das teilen sie sich. Und dann waschen sie zusammen Wäsche und er hat eigentlich nichts zu waschen. Er hat eigentlich nur das, was er anhat. Muss man irgendwie hinkriegen. Dann gehen sie zusammen, um die Verpflegung aufzubessern, Äpfel stehlen. Davon werden sie gleich etwas hören. Und er wird sich in eine dieser beiden Frauen verlieben, die zitierte Lore, und sie sich in ihn. Aber gleichwohl am Ende des Romans trennen sie sich. Sie ist irgendwie etwas undurchsichtig verlobt mit einem, der in Südamerika ist. Kann man ein bisschen stutzen und sagen, wer geht denn zu der Zeit eigentlich nach Südamerika? Aber so ist es nun mal. Wir erfahren nichts weiter, außer dass sie am Schluss weg ist und er alleine ist.
Dann sind wir gespannt, was Schmidt erlebt. Mehr über Brandsheide dann nach der Lesung von Jan-Philipp Riemsma, auf die wir uns jetzt sehr freuen. Es geht unter anderem in die Wälder der Heide. Jan-Philipp Riemsma liest Brandsheide von Arno Schmidt.
Ein Elfenkind. Ach, wär ich doch eins und nicht Rumpfsweg 27, zweiter Stock geboren von konkreten Eltern. Heißt konkret nicht Zement? Elfenbein war eigentlich ein scheußliches Wort. Bein erinnerte so an Beinern, Knöchern, chimärisches Geratter. Und ich knappte mit dem beinernen Gebiss. Herdrauch war viel Herdrauch gewesen damals. Ich sah schläfrig ins Jahr. Das war ein Wort meiner Kindheit. Schweigend waren von Norden, Nordwesten, Nordosten her die grauen oktobernen Weben über mich Knaben gekommen. Ich wusste, wie man auf leeren Kartoffelfeldern, Brucheckernen steht und friert. Stets erwartete ich solche Phänomene vom Leben und nickte nur, wenn sie aus den alten Büchern herzogen. Ich schritt zum Lager, zerwarf die rauen Decken. Sie kam aus der Tür und sagte wie überrascht, »Guten Morgen.« »Und das ist alles«, erwiderte ich kummervoll, so dass sie behend für eine Minute hineinschlüpfte. »Schrader«, wie so viele Leute hatte er die Marotte, dass seine Post besonders eilig sei. Denn er ließ bei jedem Dreck von ein armes Luder von Konfirmanden auf seinem uralten Damenrade nach Krumau klattern. Ich ging hinüber, er war nicht da. Schön kriegt er seine Akten, also erst morgen wieder. Wie geht's Ihnen denn? Mit mütterlichem Stimmklang, dabei horchte sie immer mit einem Ohr nach dem brodelnden Mockertopf. Nun, ich kann auch stur sein. Gut, beteuerte ich der Lumpin und schmeichelte höhnisch. Der Herr Sohn wohl auf? Und sah ihn dabei in der Küche beim Radio frühstücken. Glückliches Vieh. Das konnte sich mühelos der Tränen enthalten, wenn es die Musik des Ritters Gluck hörte. Was gab es für Götter? Und ich Affe. Sie glaubte, ich atme nach einer ihrer Blümchentassen und offerierte säuerlich, da hob ich aber doch die Sohlen. Auch drüben, Lore besah mich wolkigen, rätselte an meinem Gesicht. Endlich fragte sie behutsam und teilnahmsvoll, nimmt dich Musik so mit? Ich bat flehentlich, du, brach ab. Ja, sagte ich bitter, Kunst überhaupt, weißt du, für mich ist das keine Verzierung des Lebens und Feierabendschnörkel, den man wohlwollend begrüßt, wenn man von der soliden Tagesarbeit ausruht. Ich bin da invertiert, für mich ist das Atemluft, das einzig Nötige und alles andere Klo und Notdurft. Als junger Mensch, 16 war ich, bin ich aus eurem Verein ausgetreten. Was euch langweilig ist, Schopenhauer, Wieland, das Kampanertal, Orpheus, ist mir selbstverständliches Glück. Was euch rasend interessiert, Swing, Film, Hemingway, Politik, stinkt mich an. Du kannst es gar nicht vorstellen, aber du siehst ja, dass ich nicht etwa blutleerer und papierener bin als ihr. Ich reg mich genauso auf und begeistere mich und kenne Ungeheuer und hasse. Pause. Anderes Thema. Und Liebe, schloss ich galant. Du lügst, sagte sie entrüstet. Entweder liebst du Wieland oder mich. Ich bewies ihr manuell, dass man beides vereinen könne, bis sie es erschöpft glaubte. Und das will ein Intellektueller sein, sagte sie boshaft. Außerdem darfst du dich rasieren. Das ist der Gedanke. Dann kam Grete und wir konnten essen. Aus Krumau hatte sie Pferdergehacktes mitgebracht. Davon kriegte man das Doppelte auf die Marken. Kunstvolle Zubereitung, noch schärfer würzen, das die letzte Zwiebelmann. Da saßen sie und kosteten misstrauisch, aber allmählich heiterten sich die argwöhnischen auf, die knusprigen knackten, und ich sah mich herausfordernd um. »Hätte ich nicht gedacht«, sagte Lore stramm, und die Kleine nickte. »Das machen wir öfter. Man müsste mal«, um sie auf nutzvollere Gedankengänge zu bringen, fragte ich, was ich schon längst hätte tun wollen, nach einer Schreibmaschine. »Hast du was fertig?« Und sie war neugierig, aber ich winkte ab, erst die Maschine, dann sollt ihr es als die Ersten lesen. Tja, die Maschine. Koldingen, Westensen, Rodegrund, Krumau. Höchstens im Werk. Und die sind so... Hier ist auf dem Gemeindeamt eine. Und dem stand theoretisch Apel vor. Apel, der große Kuhfürst. Na, der müsste doch. Ich werde es mal versuchen. Gegen Abend. Kommst mit tanzen, Lore? Bauer, wie lackiert. Auch Grete fädelte unauffällig eine Nadel ein. Sie antwortete klar aus dem billigen Holzsesslein. Nö, wir gehen nachher spazieren. Und sah mich gedankenvoll an. Er hob ehrerbietig die fein gezeichneten Brauen, was zur Glatze besonders aussah, und verneigte sich verwirrt viele Male. Ja, hau schon ab. Sonntag früh. Du musst noch zu Schrader. Ach, geh mir bloß aus den Ohren, sagte ich betroffen. Das hätte ich fast vergessen. Unwillkürlich sah ich Apels verdrossenen Braunen an. Einmal satt essen. Rührkartoffeln, Knorst, Soßenwürfel, eine saure Gurke und dazu gebraten. Pferdegehacktes satt. Das heißt mindestens ein Pfund, ach fast zwei. Ich schluckte, ne? Das erlebe ich nicht mehr. Tiefe Schwermut ergriff mich und ich ging ins Haus. Sofort roch's nach Herrnhuter Losung. Ein Harmonium dehnte einen Choral, Christenschlager, irgendeiner ihrer Musical-Hits. Einem Gott wurde Schlimmes nachgesagt, dass er nämlich die Welt geschaffen hätte und wir ergo aufdanken müssten. Oder niederbeten, was weiß ich. Na, ich schlug mein Gesicht in militärne Falten und stellte mich stumpf an den Strom der Zeit. Gelernt ist gelernt. Von mir aus kann's jüngste Gericht mitsamt dem jüngsten Gerichtsvollzieher kommen. Bei mir ist nichts zu holen. Wollen Sie nicht hereinkommen? Wir lächelten gar kunstvoll. Oh, so kunstvoll. Ein Schachbrett aus Feuersteinen geschliffenen. Es war allerdings schön. Sehr schön, Herr Schrader. Den alten Kügelgen rühmen, seine Freude war direkt rührend, dass wir mal harmonierten. Die Kirchenbücher-Retour, er lächelte nur sauer. Ja, ja, das glauben meine lieben Pfarrkinder heute noch steif und fest. Erst neulich hat einer gesehen, oh, mein bester Kirchgänger sonst, wie sein abgestelltes Fahrrad allein ein Stück die Schneise hinauffuhr und dann wieder zurückkam. Und ich nickte anerkennend, das hätte ich mal sehen wollen. Dennoch gelang es ihm, wie auch mir immer, nicht, mich davon zu überzeugen, dass ich unsterblich sei. »Wollen Sie nicht mal das Wort Gottes lesen?« »Haben Sie das?« fragte ich, so neugierig und kunstreich eifrig, dass er sich zu einem verkniffenen Lächeln entschloss. Er hatte meinen Typus erkannt. »Nun ja«, sagte er ablenkend, »Sie sind ja noch jung. Es führen viele und wunderliche Wege zu Gott.« Und wir quatschten. Es fehlte nur noch ein SS-Mann und eine Stigmatisierte, eine Hure, eine Kreuzotter und ein Rechtsanwalt. Dann war die Gesellschaft komplett. Eine Frau befreite mich. Sie weinte geübt, ich möchte sagen fließend, wenn der Pleonasmus nicht zu doll wäre. Na, man hat ja auch genügend Gelegenheit, im Lebensheulen zu lernen. Exit. Immer bei Shakespeare. Enter three murderers. Also Exit. Freiheit und Frechheit, ein Buchstabe Unterschied. Wieder grau geflickt der Himmel. Es gibt hartgummine Seelen, die sich bei Betrachtung einer Hyperbel der Tränen enthalten können. Selbst Grete stutzte. Sie können auch Unendlichkeit sagen, erläuterte ich finster. Oh, Christian von Massenbach, weil es nämlich keine Unendlichkeit gibt, wohler wäre uns dann. Bauer hatte Ferien, Gott sei mir armem Sünder gnädig. Adversus Mathematicus, obwohl ich selbst einer bin. Ich hatte gesagt, in 900 von 1000 Fällen, also 9 zu 1 vereinfachte er's. Ich hieb die Augen auf den Klotz, 900 von 1000 ist nicht dasselbe, sagte ich scharf. Und wieso? Fragte er nasenhaft lächelnd. Na, denken Sie mal drüber nach, erwiderte ich klobig. Schlimm genug, wenn Sie Ihren Kindern sowas beibringen. Und 9000 von 10000 ist noch besser. So konnte nur einer gucken, der als den wichtigsten Faktor im Leben noch nicht das Glück erkannt hat. Wenn jeden Tag ein Schuss auf Sie abgefeuert würde, wären Sie bei 9 zu 10 garantiert am 10. Tag in der ewigen Jagd gründen. Aber in 1000 Fällen können Sie möglicherweise 2,5 Jahre alt werden. Das setzt nämlich voraus, dass 1000 Fälle da sind. Aha, machte er betroffen. Das Kürzen ist also eine reine Fiktion. Nur nicht direkt eine Fiktion, sagte ich wohlwollend. Man muss bloß wissen. Er hatte Offenbarungen erwartet und saß mit gespannten Augen, wagte aber andererseits nicht, mich kunstvoll träumerischen anzutreiben. So wurde eben aus der Offenbarung nichts. Bäh. This may last long. Er kam ins bedeutend Allgemeine, wie Goethes formulieren wollte. Der hätte in seinem Alter auch allmählich wissen können, dass nur das Bedeutend Einzelne bedeutend ist. Und ich begann unauffällig, den Rand meines Schmökers zu guillochieren. Man fühlte mit den Spiralen die Zeit sich fortringeln, konnte dabei auch unwillkürlich an Wertpapiere und andere angenehme Dinge denken, eine alte Schreibmaschine. Auch verdammt mulmig wurde der Himmel und die Bremsen riskierten Anflug auf Anflug, Gewitter kam. Nanu, rief ich, ich will Ihnen was sagen, Herr Bauer, hoffentlich bleibt die Besatzung 50 Jahre. Erzählen Sie mir doch nicht, dass Hitlers stets 98%ige Wahlerfolge gefälscht gewesen wären, das hat er gar nicht nötig. Wie Sie doch alle Gefallen an Achselstücken und fein ersonnenen Dienstgraden fanden am dröhnenden Marschtritt und zackigem Gehorchen. Führerbefehl, wir folgen. Gibt es etwas Widerlicheres als diese Bitte um einen Befehl? Pfui Teufel, Deutsche, ne. Und jeder HJ-Anwärter, jeder SA-Schwengel oder Offiziersanwärter, er zuckte, hielt sich doch für durchaus führerverdächtig. Hätten ja nichts anderes gehört, die Armen, erstens doch. Und dann predigen sie ihnen doch mal das Ideal des stillen Menschen, des arbeitsamen Gelehrten, dass es ihnen voll genug sein soll, wenn sie die großen Werke deutscher Kultur erhalten können und weitergeben. Die werden ihnen was erzählen. Nietzsche hat's genau gewusst und gebilligt und mitempfunden, so gehört er zum rohesten Pöbel. Wie sagt er geschliffen? Frage einen derben kleinen Igel auf der Straße, ob er etwa besser oder klüger werden wolle, und er wird ironisch lächeln. Aber raune verheißend, willst du mir Macht? Hei, wieder die Äuglein leuchten. Ja, leider, Herr Bauer, auch für die Alliierten sind wir nur Objekt. Wenn Sie uns in 5 oder 10 Jahren gegen Russland brauchen wollen, ziehen Sie uns doch wieder Uniformen an, setzen uns die jetzt ausrangierten Berufstotschläger vor die Nase und auf geht's. Ja, es ist wahr, zischte ich, dass der große Friedrich auch nachts einen Filzhut aufgehabt hat. Er ging sofort, denn er hatte gefragt, ob Lore schon wach sei. Der Tag ballte sich oben zusammen, eisernes rumpte, hellgraue Lappen hingen fliegend vorbei, Böen fielen mit läuelndem Laubhaar, die Blutbuche drüben in Schraders Garten sah finster aus wie gekochter Rotkohl, ein homerisch Bild. Die Büsche bewegten sich geduckt am Boden, schlugen geschmeidig mit den Ästen auf, sprangen gierig hoch und nieder. Ich ging gebogen ums Haus auf den Wäscheplan. Da spielten sie unten Fußball im nackten, rosig-blauen Blitzgezucke. Pikant, hä? Dann dröhnte der Regen auf den schwarzhallenden Gruß und die Ferne verschwand. Bis zum Gürtel sprangen mir die abprallenden Tropfen. Wäscheplan, wir drei, denn es war vorübergezogen. Die Nähe lag in klaren Gewitterfarben, seltsam verstelltes, bewegtes, hellgrün, tropfenflink. Und unten spielten sie wieder Fußball. Hübsch leuchteten die bunten Jerseys, rosa und weiß und kobaltblau und gelb. Vielleicht hat Fußball doch einen Sinn, als Belebung der Landschaft. Aber die Städte liegen in Trümmern. Abends tanzen und saufen sie dann bei Willi Kopp. Das ist ein Geschenk der Götter, so eine Psyche. Sollen sie denn immer grämeln und lamentieren? Fragte sie spöttisch aufsässig. Nein, aber sie sollten ernster sein. Drinnen, der Wettermacher spielte Island tief und Azoren hoch, geschickt gegeneinander, westverlagernd auf Ost drehende Winde. Oh, quatsch dich bloß aus, sagte Lore drohend. Schließlich kam es heraus, dass für die nächsten beiden Tage schönes Wetter zu vermuten sei. Gewittrige Schauer allerdings. Bim, bam, kam das Hamburger Zeitzeichen. Ich stelle den Wecker, bestimmte sie. Um 2 stehen wir auf und gehen sofort los. Dann sind wir um 5 schon wieder zurück und kein Mensch sieht was. Hast du den Sack? War ein Dollarfetzen geflickt, ohne festen Saum, großer Fuchs. Nehmt den guten Bindfaden. So, und jetzt raus schlafen. Das Messer, hörte ich Grete drinnen noch nervös sagen. Hast du das kleine Messer zum Abschneiden? Wenn euch bloß nichts passiert. Fest schlafen ist schwer, wenn man so viel erlebt hat, Sorgen hat, kein Fußballer ist. Gute Taten heute, einem Fremden den Weg richtig gezeigt. Ich habe eigentlich nie öfter gelogen oder mein Wort gebrochen, als unbedingt nötig war, selten aus Lust am Betrug. Wenn das einer von sich sagen kann, so ist das, zumal im Hinblick auf den sonstigen Zustand, dieser Meilleur de Monde völlig genügend. Mach mir auch keine Skrupel weiter. Ach, schlafen soll ich auch noch. Sofort, Lore. Voilà, ein ungekämmter Morgenmensch, der gähnt. Das Meisterstück des Demiurgen angeblich. Na, ich bin's nicht. Hast du alles? Ja, aus geküsstem Flüstermund. Wir 10 spitzten aus dem winzigen Flur. Am Silberkral des Mondes kauerte ein löwengelbes Gestern, buschmännig im Gehöft. Unsere erbärmlichen Flüchtlingskleider flogen, göttlich gefaltet vom Wind, den schwarzen Kirchsteig hinab. Alle Christen lagen betäubt in ihren verhangenen Kammern. Freiheit, Freiheit. Wir sprangen, Hände gekettet, auf der Straße nach Blakenhof. Lore. Sie legte sofort die Unterarme auf meine Schultern. Wir stammelten und sahen uns tiefer in die reinen Gesichter, tief in der Nacht, wir Augengelichter. Kinder, oh Lore, leben in 3/4 Sklaverei. Eltern haben kein Recht. Die wollten nur den Koitus und wir waren das Allerunwillkommenste, mit Flüchen begleitet. Es schüttelte mich vor Wut und meine Lore, antwortete zwischen den Zähnen. Du, denkst du, ich wäre keine misslungene Abtreibung? Lieber hätten meine Eltern einen Wolf im Zimmer gesehen als mich, Lore. Du, meine Wölfin. Unsere Zähne stießen aneinander, reinliche Elfenbeintäfelchen. Ihr Haar strömte in meinen Händen und Geräusch trat aus dem Walde zur Rechten. Du, mein Geräusch. Wir sprangen und glitten auf dem Apfelbaumweg. Psst, leiser. Ist nicht bald voll? Ich liebe dich, du. Genug was? Ich griff nach noch ein paar rotbackigen Druve-Äppel wie Meaning und Leaning. Mein Freund, das ist, Mensch, ich krieg den nicht hoch. Ich kriegte ihn hoch. Meine Knochen hätten einen Berg gehoben, bildete ich. So flog der Zentner und ab jetzt unter Kichern in den Stolperwald. Und wir standen Wacholder gleich in Brandsheide. Typhusimpfung nächsten Monat, 3-mal. Wir gehen zusammen, Lore, zusammen. Sie legte sofort die Unterarme um meinen armen Hals und unsere Augen brannten ineinander, blau in grau. Warum war kein Wind, der unser Haar mischte? Wie schön leuchtet der Morgenstern. Das hielt Schrader für einen alten deutschen bzw. lateinischen Choral. Und ich bleibe dabei, die Menschen wissen nichts. Nicht, weil sie nicht 40 Jahre lernen, anstatt zu quatschen. Die Bäume schatteten starr, Lore im Tiefschatten. Bist du noch da? Ja, Liebster. Du tiefe Stimme. Hoon, hoen, hos erche, tai, theos, hemon, eulogetai, nai, amen, halleluja. Theos monostris hagis, dos pater, ho, euporanios, hoios, kai, topneuma. Klang gut. Griechisch. Obwohl der Inhalt wahrscheinlich Mist war. Please turn over. Mond noch über der Pilzstelle. Ein feines Zeichen im frühesten Morgenhimmel. Wie eine Kerze im Wasser. Schön, aber sinnlos das Bild. Dennoch, wie eine Kerze im Wasser. Und der Sack war schwer, dass ich stöhnte, aber verhalten. Und der Schweiß rann mir übers rotfleckige Gesicht. Wär bloß nicht so viel genommen, besorgt. Ich lächelte sie an. Da ging eine Nymphe umschallt vom Wind. Es gibt Menschen moralische Abnormitäten und ihre Anzahl ist größer, als man annimmt, die man nur beschreiben nicht mehr verstehen kann. So sah ich einmal einen, der las bei einem Wiener Schnitzel und Mashed Potatoes mit Einlaufsuppe vor und Flammerie hinterher eine ganze Stunde lang in Dostojewskis Totenhaus und nachdenklich. Freilich war es ein leitender Angestellter der Textilbranche. Ich möchte wie der Himmel sein, early in the morning, aber wirklich early, also nicht erst um 5, wenn die Bauern aufstehen. Ich keuchte und musste 6-mal absetzen, trotz gebissenster Zähne und Lores Gegenwart und eisige, rosige Luft. Ich bin fertig. Im Schuppen 1 Zentner geklaute Äpfel und mir wackelten die Wanden, aber Lüttgrete lachte, gute Grete, und schob uns ins Bett. Hastiger Schlaf, vielspältiger. Einmal fuhr ich an einem Zuge mit ihr zwischen Görlitz und Dresden. Bei einer verlorenen Station sprangen wir auf den feustigen Kies des Bahndamms und huschten drüben in die glänzenden, langnadligen Wälder, tauchten die Füße ins feste Gras, spannten ein Zelt unter eine Kiefer zwischen Görlitz und Dresden. Wasserstürzen, rechtes Ohr und Halsseite schmerzen beim Schlucken und auch Dicke und den Kopfschützer ummachen und so schlafen. Naiver, blauäugiger Himmel. Mensch, werd bloß nicht krank, warnte sie bestürzt und auch Grete erschrak. Ach, Sie sind doch in keiner Kasse. Und in ihren Augen stand schwermütig deutlich die ewige Angst der Armen vor Ausgaben und lebenfressender Arbeit. Sie legten Hände an mich, Fieber. Aber obwohl mir wirklich leicht benaut war, schüttelte ich leichtfertig die Backen. Wunder wäre es nicht, sagte ich zuvorkommen, nach all der Schinderei. Aber so wild ist es noch nicht. Ich schluckte schmerzhaft und sie merkten's und Grete sagte nach etwas Zögern, Sie haben doch noch Zigaretten. 2 Schachteln. Pause. Gewiss. Wir brauchten sie nötig. Trinken Sie vielleicht mal etwas, proponierte Grete hilflos. Bei Männern soll das helfen. Und auch Lore nickte, alte routiniös. Geh mal zu Apel hin, nachher. Eine Schachtel kann draufgehen und dann legst du dich gleich hin, schwitzen. Das war ja auch ein Ding, wandte sie sich zu der anderen. Denk mal über einen Zentner, 6 Kilometer weit Asten, bei unserem Essen. Ich gab nach, obwohl es eine Gemeinheit war, denn es ging ja auch den armen Dingern vom Essen ab. Man ist ein verdammter Ex-Mensch. Aber jetzt sind sie alle auf den Feldern, rief Grete. Eifrig hatte sich wohl reuig meine Verdienste zurückgerufen. Sie nehmen dann mein Rad. Okay. Und setz dich jetzt in die Sonne. Okay. Ein Böhm mit einer Geige, eine Pauke auf dem Rücken, die mit Hackenzug bedient wurde und auf dem Kopf ein Schellenbäumchen. So musizierte er kindlich und kam immer näher, dass mir bei jedem Bums der Hals schmerzte. Natürlich war er aus Jablonec, Nissa, Anfangen, fing er an Astomaten, die er Paradeiser nannte und unterhielt mich ein bisschen. Spielleute kommen weit rum, bestätigte ich gequält und erzählte ihm langsam vom Trompeter Fehrmann, der gar in der großen Pagode zu Linzing begraben liegt, bis es ihm zu blöd wurde, wie er mir schon lange. Und ich schrieb weiter in der Eli Crinea. Dann kam Bauer, immer einer nach dem anderen, lächelte überlegen, als er das Stück Grüntrikot um meine Backe sah und der Hals wurde immer schlimmer, ich kann kaum noch schlingen und sprechen und er säuselte im Wind. Kein Wort gegen Jean-Paul, Mensch, sagte ich mühsam. Er sah mich pikiert an. Warum nennen Sie mich Mensch? Und er zwang ein vornehmes Lachen. Weil ich Sie erinnern muss, dass wir von Geistern sprechen. Er gehört einer anderen Größenordnung an als Sie. Ich war hundsgrob. Ich sagte absichtlich nicht wir, soll er doch bloß abhauen und mich bei den Erinnerungen an Titan und Palingenesien allein lassen. Aber nichts da, er war es wohl schon gewohnt. Zeigte sein neues Oberhemd, mein Gott. Und ich besah dem Blödling den zart gemusterten Ärmel. Als wenn Aristoteles selbst es gearbeitet hätte, mühsamte ich loben. Er erschrak des Todes aus seinen Augen, fragte es Aristoteles, aber ich ging erschöpft drüber hinweg. Wer nicht besser ist als sein Vorgesetzter, ist kein Untergebener. Zum Vorgesetzten muss man also schlecht genug sein, meinte er ironisch. Ich nickte so unbeteiligt, dass er ganz wütend wurde. Dabei war mir heute wirklich jedes Thema wurscht.
Jan-Philipp Remsmar las aus Arno Schmidts Roman Brands Heide im Rahmen der Ausstellung Kleider, Geschichten. Der textile Nachlass von Arno und Alice Schmidt im Textil- und Industriemuseum Augsburg und präsentiert von Bayern 2. Wir haben im Rahmen der Lesung auch über die Ausstellung und über den Roman Brands Heide gesprochen, über seine Sprache und einige Motive. Zunächst aber wollte ich von Jan-Philipp Remsmar wissen, warum so viele Kleidungsstücke von Arno und Alice Schmidt noch erhalten sind. Ist diese große Sammlung auch Folge der Erfahrung von Krieg und Verlust?
Ja, gewiss. Er ist ja erstaunlich groß für zwei Personen. Wenn Sie sich die Kleiderbügel angesehen haben oder gar die Schuhsammlung, dann sind Sie wahrscheinlich ganz erstaunt. Aber denken Sie bitte daran, das ist von Ende des Krieges bis in die 70er Jahre. Und tatsächlich haben die beiden so gut wie nichts weggeworfen. Dieses alles hat sich erhalten und die Nachlassverwaltung, also die Arno-Schmidt-Stiftung, stand vor der Frage, was macht man eigentlich damit? Und wir haben das mal einem Fachmann gezeigt, der dann sagte, das ist eine ganz einzigartige Sammlung. Ganz unabhängig davon, aus welchem Nachlass das kommt. Es ist einfach so eine komplette Sammlung verschiedener Kleidungsstilphasen oder Modephasen, wenn Sie wollen, die gibt es nicht. Weil normalerweise man das Zeug einfach wegwirft, weitergibt, irgendetwas. Und das haben die beiden nicht getan. Ich denke, da kommt wie immer Lebenserfahrung und charakterliche Disposition zusammen. Es war nun mal so. Und sie haben das ja in ihrem nicht sehr großen Haus äußerst geschickt verstaut. Aber haben es verstaut und so ist es dazu gekommen. Man würde ja nie, jedenfalls nicht, wenn man bei Trost ist, einfach die Kleidungsstücke eines Autors ausstellen. Zwar hat es das mal gegeben in Marbach, wenn es kein böses Gerücht ist, dass dort in einer Vitrine die Socken Schillers zu sehen waren. Aber das ist natürlich Blödsinn. Wenn es nur ein paar Kleidungsstücke gewesen wäre, wäre daraus nichts geworden. Sondern wenn es nicht diese Besonderheit gewesen wäre, dass das Ausstellungswert ist, ganz egal, wo es herkommt, dann wäre es nie ausgestellt worden. Da es aber nun dieser Nachlass ist, lag es dann irgendwann nahe zu sagen, was findet sich denn wieder? Und es findet sich ganz erstaunlich viel wieder. Er hat sehr viel porträtiert. Schmidts Werk zeichnet sich ja unter anderem durch eine sehr große Alltagshaltigkeit aus. Er beschreibt die Welt, in der er sich bewegt oder in die er seine Figuren stellt. Und sie tragen Kleidung und die wird beschrieben. Nun war er selber nach dem Abitur, war er Lagerbuchhalter in einem Textilwerk. Das war ihm nicht unvertraut. Er kannte sich ein bisschen aus in Stoffen, jedenfalls mindestens die Bezeichnungen, weil die alle durch seine Buchhaltungsfeder gegangen waren. Und insofern finden sich vielleicht mehr textile Anspielungen und so weiter in seinem Werk als in Werken anderer Autoren. Und er benutzt sie dann auch metaphorisch bei Naturbeschreibungen und so weiter und so weiter. Und die Ausstellung hat dann damit gespielt, entweder ganz direkte Bezüge deutlich zu machen, wenn etwa in einem Stück ein identifizierbares oder ganz ähnliches Kleidungsstück vorkommt, wie solche indirekten Bezüge wie der metaphorische Gebrauch von Stoffnamen und Ähnlichem.
Ganz direkt ja zum Beispiel, das kann man auch sehen, der rote Badeanzug, den Arno Schmidt in einem Versandhauskatalog entdeckt hat. Damit hat er sich ja auch sehr beschäftigt und der dann auch eine Inspiration gab für Franziska Jacobi aus Zettels Traum. Also das wäre sozusagen eine ganz direkte Anspielung, oder?
Ja, da muss man Folgendes sehen. Er wollte ja auch in seinen späten Romanen, die mehr oder weniger fantastisch sind und in denen sehr viele verschiedene Welten aufeinanderstoßen, durchaus auch den Alltag der Zeit, in der der Roman spielt, abbilden. Und wo nimmt das her? Aus den Nachrichtensendungen im Fernsehen und aus den Versandkatalogen, die seine Frau hatten. Also wie zieht er die Leute an? Naja, so wie sie gerade eben in diesen Katalogen herumlaufen.
Wer die Ausstellung besucht, kann am Beispiel der Kleider direkte Bezüge zum Werk finden, auch versteckte Bezüge. Aber er kann natürlich auch die Geschichte der Lebenssituation von Arno und Alice Schmidt nachvollziehen. Also es gibt zum Beispiel, das bewegt mich sehr, eine selbstgenähte Bluse von Alice Schmidt aus einem Zuckersack. Später gibt es dann einen wunderbar blauen Mantel in den 50er Jahren in einem Kaufhaus in Darmstadt erstanden. Sehr elegant, dann kommen eben Kleidungsstücke aus Versandkatalogen dazu, die die beiden ja auch abgeschieden auf dem Land lebten, bezogen haben. Man entdeckt schon, dass beide auch viel Wert auf ihre Kleidung gelegt haben.
Sie. Ihm war es völlig egal.
Ja, trotz der schicken grünen Lederjacke?
Er wollte eine strapazierfähige Lederjacke haben. Punkt. Es war ihm wirklich völlig egal.
Okay, er wollte nur schreiben.
Ja, ja, und eine praktische Kleidung haben, die sich sowohl dazu eignet, dass man bequem am Schreibtisch sitzen kann, wie lange Spaziergänge machen.
Gleichzeitig aber eben sieht man ja doch auch im, sozusagen in den ausgestellten Kleidungsstücken schon auch, oder sie kann Kleidung für beide erstehen, sie können sich auch etwas leisten, aber über all die Jahre war ja ihre eigentliche Situation auch eher immer etwas angespannt, oder? In finanzieller Hinsicht.
Ja, nun gut, er hat sich dieses Haus in der Heide ja und das Grundstück kaufen können mit einem Kredit eines Direktors eines Internats, der ein Schmidt-Leser war und mit ihm gut bekannt war. Und der hatte Geld und hat ihm dann, das war nicht sehr viel, das waren 10.000 Mark, aber für das Schmidtsche Einkommen durchaus viel. Er brauchte eine Weile, bis er das abbezahlt hatte. Aber das konnte er sich leisten und er konnte sich auch leisten, das Grundstück zu vergrößern. Das waren allerdings auch keine großen Preise damals in der Heide.
Mit Brandsheide in den späten 40er Jahren entstanden und 1951 erschienen, können wir auch, wir haben das schon ein wenig gehört in der Lesung und hoffen natürlich noch auf den zweiten Teil, viel über die Situation der Nachkriegszeit erfahren, nicht nur im Fall des Schriftstellers Schmidt im Text, sondern auch über die Situation von Arno und Alice Schmidt. Sie lebten im Mühlenhof in Kording, auch in der Lüneburger Heide, in einem kleinen Zimmer, in einem Haus mit mehreren Flüchtlingsfamilien. Arno Schmidt hat sich in dieser Zeit auch entschlossen, als freier Schriftsteller zu leben. Und beide, Arno und Alice Schmidt, warteten, als Brandsheide entstand, auf die Veröffentlichung des Debüts Leviathan im Rowohlt Verlag und mussten lange warten. Erzählen Sie uns noch ein bisschen, unter welchen Umständen die beiden damals zurechtkommen mussten.
Ja, es ist, Schmidt hatte ja buchstäblich zu der Zeit kein Einkommen. Und er war zunächst, als er als Kriegsgefangener entlassen war, in einer Polizeischule, Hilfspolizeischule, Dolmetscher. Die englische Besatzung baute eine neue Polizei auf. Und um die zu unterrichten, brauchte es einen Dolmetscher. Und Schmidt konnte sehr gut Englisch und hat da dann ein Auskommen gehabt. Und als dann diese Polizeischule nicht mehr unter der englischen Überwachung stand und selbstständig agieren musste, war er diesen Job los. Und dann hatte er zunächst einmal kein Einkommen und lebte teilweise vom Schwarzhandel mit dem Inhalt von Care-Paketen, den er bekam von seiner Schwester, die war emigriert, 33, weil sie mit einem Juden verheiratet war nach den USA. Und sie schickte Care-Pakete und da war alles Mögliche drin. Da waren Zigaretten drin, aber Kaffee drin, was dann so eben ist. Und das und Kleidungsstücke auch. Und damit konnten sie dann Handel treiben. Das benutzten sie nicht für sich selbst, sondern... Aber das war eine Zeit, wo es ihnen wirklich sehr schlecht ging. Und sie wussten beide, dass sein Entschluss, Schriftsteller zu werden, für sie eine Weile ein sehr strapaziöses Leben bedeuten würde. Und das war die Zeit, wo es dann überall sonst langsam und dann ja doch sehr schnell nach der Währungsreform bergauf ging. Für die beiden nicht. In etwas späterer Zeit gab es zwei Dinge, die es Schmidt erlaubt haben, sich über Wasser zu halten. Das waren nicht die Honorare für seine Bücher, sondern das waren dann irgendwann Übersetzungsaufträge, die er von Rowohlt bekam. Und etwas später, Mitte der 50er Jahre, dann schrieb er Arbeiten für den Rundfunk. Diese Rundfunkarbeiten, das ist überhaupt für die bundesrepublikanische Literaturgeschichte von Bedeutung. Er ist nicht der einzige Autor, der sich damit über Wasser hielt. Der Rundfunk zahlte sehr gut.
Also insbesondere der Süddeutsche Rundfunk damals, ja. Helmut Heißenbüttel.
Das war andere, mit Alfred Andersch.
Und Alfred Andersch,
ja. Heißenbüttel folgte dann und Walser. Und viele Leute schrieben Hörspiele und dies und jenes. Und Schmidt schrieb literaturhistorische Essays für den Rundfunk und verdiente damit eigentlich seinen Lebensunterhalt.
Brands Heide eben führt in die Epoche davor und der Text verrät ja auch viel mit Blick auf die Kleidung, die die Geflüchteten tragen, dann auch über die Situation von Arno und Alice Schmidt. Man kann ja hier auch eine alte Uniformjacke und eine Uniformhose, die er dann trug, aus den Beständen der britischen Armee sich anschauen und aber eben auch, es gibt so viele Details, der Schwarzhandel etwa mit Kaffee und es gibt eine Passage, da sitzen Lore, Grete und Schmidt vor einem Care-Paket und staunen die Schätze, unter anderem mehrere Krawatten, eine unheimlich komische Szene. Wie Arno Schmidt hat auch die Literaturfigur, die literarische Figur Schmidt keinen Besitz, alles ist verloren. Auch die Uhr musste er abgeben an einen britischen Soldaten und er schildert eben, wie er Schuhe sich selber baut mit Holzbrettern und Lederstücken von einem Gürtel. Und gleichzeitig aber hat Schmidt den Kopf voller Geschichten. Er setzt sich mehr und mehr, auch unterstützt von Lore und Grete, an die Arbeit einer Biografie des romantischen Schriftstellers Friedrich de la Motte Fouquet. Das hat er auch mit seinem Erfinder Arno Schmidt gemein. Er sitzt in diesen Jahren ja auch an einer großen Fouquet-Lebenserzählung. Was hat ihn Arno Schmidt interessiert an Fouquet und seiner Welt?
Interessant ist, dass er das im Grunde nie wirklich expliziert hat, sondern sich immer über die Frage gewundert hat, wenn man sie ihm stellte, weil er es für evident hielt. Das muss man ja nicht teilen. Er hat eine weit über 1000-seitige Biografie geschrieben, hat da mehrere Jahre dran gesessen, zusammen mit seiner Frau, hat auch Reisen in diverse Archive gegeben und er ist also jeder Lebensspur nachgegangen. Ihn hat diese romantische Fantasiewelt bei Fouquet, speziell der Versuch, eigentlich die mittelhochdeutsche Sagenliteratur noch einmal neu zu beleben. Das hat ihn interessiert, wie er sich für solche Phänomene interessierte, wie er zum Beispiel sagte, was in Deutschland die Romantik war, das kommt anderswo zu einem anderen Zeitpunkt ganz ähnlich wieder. Das ist in den USA einerseits Edgar Allan Poe, andererseits im 20. Jahrhundert H.P. Lovecraft, den er sehr interessant fand. Also diese Zeitverschiebungen haben ihn da interessiert.
Und überhaupt spielt in Brandsheide die Romantik eine große Rolle. Der Schriftsteller Schmidt beschließt einmal, man müsste jetzt Tieck lesen. Also man merkt auch die große Sehnsucht nach all dem, was ihn von früher auch von der Zeit vor dem Krieg, wie auch Arno Schmidt, beschäftigt hat. Und den ganzen Text durchziehen ja Texte, die man auch als Kunstmärchen, als Anekdoten, Episoden lesen kann. Es gibt zum Beispiel einen Text über Karl den Großen oder es gibt eine norwegische Märchen-Geistergeschichte, eine Teufelsgeschichte, überhaupt viele Teufels- und Gespenstergeschichten zu finden, ja dann in den Kirchenbüchern, die Schmidt im Rahmen seiner Fouquet-Recherchen liest. Dieser düstere Welt der Romantik, die hat ihn auch sehr beschäftigt.
Düster das wie Ganze, dieser Roman selber ist eine mit einer Geistergeschichte, nicht? Sie haben das ja eben gehört, er gibt Kirchenbücher zurück, wo er was recherchiert hat und hat da eine Anekdote. Und dann sagt der Pastor Schrader, ja, das glauben meine heute noch, dass es da spukt. Und einer hat gesehen, dass ein Fahrrad selbstständig hin und her fuhr. Und solche Dinge gibt es da zuweilen. Das gibt es gleich an der ersten Seite, dass da einer, oder auf der zweiten Seite, dass ein Mann mit ihm spricht, während er noch am Dorfrand steht und er ist ein bisschen unwirsch, dass er da so angequatscht wird und dann steht da, er wischte sich übers Gesicht und war weg. Und darauf sagt der Ich-Erzähler, verschwinden kann heute jeder. Ich habe mal einen gesehen, neben dem der 22er einschlug. Und mit diesem Lakonismus überlesen sie die Stelle, dass da ein Geist neben ihm gestanden hat und verschwindet. Weil derjenige, der da ich sagt, das für nicht weiter erwähnenswert hält. Für den ist das Ineinander einer Geisterwelt und einer normalen Nachkriegswelt so selbstverständlich, dass auch wir es überlesen. Man merkt das erst bei der zweiten Lektüre, dass die ganze Geschichte voller Merkwürdigkeiten steckt, die einfach der Versuch sind, zu sagen, wie könnte ich denn weitermachen, da wo die Romantik aufgehört hat. Das Ineinander von Alltag und Geistergeschichte. Da gibt es ja sehr viele Versuche bei Tieck, bei Hoffmann und so weiter. Wie müsste man das heute machen? Und Brandsheide ist eine Antwort auf diese Frage. Wie müsste man heute die Romantik weiterschreiben?
Und wir können diese Frage entdecken in einem sehr ungewöhnlichen, modernen Text, wie eben auch mit ihm einen sehr, sehr modernen Erzähler, einen Erzähler, der unheimlich große Freude hat am Spiel mit den Wörtern, aber auch mit den Motiven. Schon der Anfang kann das zeigen. 21.03.1946 auf britischem Klopapier. Nächster Absatz, glasgelb lag der gesprungene Mond, es stieß mich auf, unten im Violendunst, später immer noch. Man lese solch einen Anfang etwa im Vergleich mit einem Text von Heinrich Böll. Wie kühn sind die frühen Texte von Arno Schmidt, Jan-Philipp Riemsma?
Naja, also Sie sehen an diesem Text, dass er nicht konventionell erzählend anfängt, sondern eher mit Sprachbildern, an die Sie sich gewöhnen müssen. Sie wissen noch nicht unbedingt, wo Sie sind. Sie wissen noch nicht unbedingt, wer spricht. Sie wissen die Atmosphäre noch nicht. Da kommen Sie dann peu à peu hinein. Teilweise sind es gar nicht so weit hergeholte sprachliche Mittel. Ich hatte vorhin gesagt, die Romantik fortschreiben. Ein anderes Programm bei Schmidt war, den Expressionismus fortzuschreiben. Das sind Sprachmodelle, wie man sie in expressionistischer Lyrik findet, die, für die sich Schmidt sehr interessierte und die er hier übernommen hatte.
Er war ja nun auch sozusagen mit seiner Art zu schreiben, zu erzählen, dieser ungestümen, hochmodernen Weise, die Romantik und Expressionismus gleichermaßen, verbindet, die sich auch fortführt, dann im weiteren Werk ja auch wirklich ein Solitär in der bundesdeutschen Nachkriegsliteratur, was nochmal zu der abschließenden Frage führen soll. Wir können ihn, indem wir ihn lesen, wieder und wieder entdecken und eben auch einen so besonderen, einmaligen, eigensinnigen Erzähler. Was verdanken Sie selber der Lektüre, Arno Schmitz?
Viele schöne Stunden.
Würden Sie uns...
Man kann das ja sehen, nicht? Es gibt einige Autoren, die verschaffen einem ein Leseerlebnis und das ist dann sehr biografisch lokalisiert. Wenn Sie das dann später wiederlesen, können Sie sich vielleicht daran erinnern, dass Sie das mal großartig fanden, aber Sie schütteln ein bisschen den Kopf und sagen, da bin ich echt drüber weg, nicht? Also, ich war ein begeisterter Dostojewski-Leser als Schüler und Adoleszenter. Und als ich dann später Dostojewski mir wieder vornahm, sagte ich, das Zeug ist unerträglich. Und das ist etwas, was bei Schmitt und auch einer Reihe von anderen Autoren, etwa Thomas Mann, mir nicht passiert, sondern der gehört zu den Autoren, die sie im Laufe ihres Lebens immer wieder lesen können. Und weil sie sich verändern, lesen sie andere Dinge in diesen Büchern. Und das sind die großen Autoren, bei denen das möglich ist.
Vom Glück, Arno Schmitt zu lesen. Jan-Philipp Remzma im Gespräch über einen großen Erzähler der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen mit einem Mitschnitt einer Veranstaltung im TIM, im Staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Im Rahmen der Ausstellung Kleider, Geschichten. Der textile Nachlass von Arno und Alice Schmidt. Technik Kirsten Ermöller und Regine Elbers. Arno Schmidts Prosawerk gibt es in einzelnen Ausgaben im Surkamp Verlag und gesammelt in der schönen Edition der Bargfelder Ausgabe der Arno Schmidt Stiftung. Mit freundlicher Genehmigung von Stiftung und TIM dürfen wir das Gespräch mit Jan-Philipp Remzma und seine Lesung aus dem Roman Brandsheide hier im Bayern 2 Podcast Buchgefühl anbieten. Wer mehr von Jan-Philipp Remzma lesen möchte, im Beck Verlag gibt es seine Schriften zur Literatur mit einem eigenen Band über Arno Schmidt und seine große Biografie von Christoph Martin Wieland, im vergangenen Jahr ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis. Nils Beindker dankt fürs Zuhören.